Gesundheit hören.
Wer erinnert sich noch an den Ausbruch von EHEC im letzten Sommer hierzulande? Da gab es 199 Infektionen mit enterohämorrhagischen E. coli. Und 53 dieser Fälle führten dann auch zu dem hämolytisch-urämischen Syndrom. Und da wird es dann ganz, ganz heiß und unangenehm. Das ist nämlich eine überschießende Entzündungsreaktion der kleinen Gefäße, die zu Organversagen führen kann. Und alle HUS-Fälle, also hämolytisch-urämische Syndromfälle, betrafen Kleinkinder. Drei von ihnen sind daran tatsächlich auch verstorben. Und jetzt gibt es schon eine Leitlinie zu diesem Syndrom, aber sie wird ein bisschen angepasst. Das ist jetzt nämlich eine Living Guideline. Und die schauen wir uns heute an. Guten Morgen, willkommen zu einer Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Uns hört ihr jeden Morgen in der Früh ab 6 Uhr, immer werktags wohlgemerkt, mit einem Thema in schnellen 10 Minuten für euch. Mein Name ist Laura Weisenburger und ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apothekenumschau Pro.
Zu diesem wichtigen Thema haben wir uns natürlich das Update der S2K-Leitlinie angeguckt. Das kam raus im Dezember 2025 zum HUS, hämolytisch-urämischen Syndrom. Wenn ihr da reingucken wollt, auf jeden Fall in unsere Shownotes schauen. Da findet ihr den Link dazu. Und wir haben gesprochen mit Julia Weinmann-Menke. Sie ist Internistin und Nephrologin am Universitätsklinikum der Johannes-Gutenberg-Uni in Mainz. Und sie war federführend auch an der Leitlinie beteiligt. Und sie sagte, jetzt schon mal kleiner Vorgeschmack, die Leitlinie ist kurz und knapp und ich glaube, sie ist wirklich eine Hilfestellung im Alltag. Dann holt euch mal fix den ersten Kaffee des Tages und dann starten wir ins Thema. Zuallererst müssen wir so ein bisschen die Nomenklatur klären. Denn auch in der Leitlinie wird gesprochen vom TMA-HUS. Das steht einmal für thrombotische Mikroangiopathie beziehungsweise eben fürs hämolytisch-urämische Syndrom. Das folgt auch den internationalen Gremien. Genauso wird das international also auch betitelt. TMA, die thrombotische Mikroangiopathie, ist also die Pathophysiologie dahinter. HUS letztendlich das Krankheitsbild, nämlich was ich sehe, ein hämolytisch-urämisches Syndrom. Das ist natürlich super komplex. Wir versuchen das hier einzudampfen, damit wir es in die 10 Minuten bekommen. Einfacher gesagt ist es eine überschießende Entzündungsreaktion, schädigt vor allen Dingen die kleinen Blutgefäße, führt zu Mikrothrombosen und dementsprechend kann es natürlich Organversagen, Organstörungen hervorrufen. Und wo ist das am schnellsten der Fall? Natürlich, ihr habt schon geahnt, die Niere ist sehr, sehr häufig mit betroffen. Da haben wir einfach diese super kleinen Gefäße und die ist einfach auch sehr anfällig für sowas. Es kann unterschiedliche Ursachen haben, die TMA, das HUS. Das kann man in drei Gruppen unterteilen. Erstens infektassoziiert, also das, was ich am Anfang schon erwähnt habe. Das tritt dann eben vor allen Dingen bei Kleinkindern auf und eher selten bei Älteren. Infektionen mit Shiga-Toxin-produzierenden E. colis. Also nicht die EHEC, sondern die STEC. Aber die EHEC gehören natürlich auch dazu. Fies. Pneumokokken können schuld sein. Influenza, HIV, Shigellen, das ist eine tolle Liste. Die haben oder bilden alle irgendwie Toxine oder haben eben Oberflächenbestandteile, die diese Entzündungskaskade auslösen kann. Zweite Ursache, mögliche Ursache, ist komplementassoziiert. Das heißt also, ich habe eine unkontrollierte Aktivierung des Komplementsystems. Das kann genetisch sein, das kann erworben sein, tritt auch häufig das erste Mal im Kindesalter auf. Und als dritte Ursache ist zu nennen, tja, natürlich wie immer so ein bisschen sekundäre oder hereditäre TMA, HUS. Das können Medikamente sein, die das verursachen, Stoffwechselstörungen, Autoimmunerkrankungen, Transplantationen, Schwangerschaften. Also da wird die Liste plötzlich sehr lang und sehr unübersichtlich. Deshalb gehen wir da nicht genauer drauf ein. Aber nur, damit ihr so den groben Überblick habt. Als Zusammenfassung sagte unsere Expertin Weinmann-Menke nochmal zu merken, also TMA, Hus, tritt typischerweise im Kindesalter über Bakterien verursacht auf und bei jungen Erwachsenen ist es eher die Autoimmunerkrankung oder weitere sekundäre Ursachen. Wie häufig kommt das jetzt in Deutschland tatsächlich vor? Da muss man ganz klar sagen, das gehört zu den Orphan Diseases, ist also selten, sind so 1 bis 1,5 Fälle auf 100.000 Patientinnen und Patienten. Diejenigen sind dann unter 16 Jahre, das ist so die Inzidenz, die wir hier haben. Aber auch wenn es selten ist, ist es nicht weniger wichtig, denn es ist unmittelbar lebensbedrohlich. Vor allen Dingen, wenn es eben die Kleinen bekommen. Wenn wir Organbefall oder Beteiligung haben, dann kann sich daraus eine Dialysepflicht schon im Kindesalter ergeben, Bluthochdruck, neurologische Komplikationen und so weiter und so weiter und so weiter. Und deshalb gilt hier natürlich ganz besonders, je früher erkannt, desto besser, beziehungsweise dann erst kann ich wirklich schwere Schäden verhindern, schnelles Erkennen. Das ist aber gerade bei Erwachsenen schwieriger. Bei Erwachsenen sieht das Ganze ziemlich heterogen aus. Es ist irgendwie Nierenbeteiligung meistens dabei. Es kann aber auch nur eine hämatologische oder nur zerebrale Beteiligung sein oder auch nur das Herz. Das heißt, also da ist es echt schwierig. Und unsere Expertin Julia Weinmann-Menke betonte, dadurch kann es schon sein, dass es gar nicht erst erkannt wird. Und wenn das passiert, ist es meistens zu spät. Gerade Komplement- oder autoimmunassoziierte TMA-HOS muss sehr schnell therapiert werden, um diese Entzündungskaskade irgendwie aufzufangen. Und wenn man das nicht tut, dann haben wir eventuell schon Organe, die da zugrunde gegangen sind. Jetzt aber zu den Living Guidelines. S2K-Leitlinie, hatte ich schon erwähnt, die gab es schon. 2022 gab sie. Und jetzt ist also die Neuerung, daraus wird eine Living Guideline. Was heißt das? Im Klartext, es gibt jährliche Updates, die sollen aber in 3 Teilen erfolgen. Dieses Jahr 2026 infektionsassoziierte TMA und HUS, 2027 dann die komplementassoziierte und 2028 dann alles zur sekundären oder hereditären TMA-HUS. Warum hat man sich für diese häufigen Updates entschieden? Da sagt unsere Expertin, ja, da gibt es einfach rasante Fortschritte. Wir haben Entwicklung von neuen Therapien, wir haben neue diagnostische Tools, vor allen Dingen bei den genetischen und autoimmunen Ursachen und das wollen wir besser abbilden. Die wichtigsten neuen Erkenntnisse erwähnen wir hier natürlich auch ganz knapp. Für die infektassoziierten TMA-HOS gibt es einfach mehr Faktoren von Toxinen und Oberflächenbestandteilen, die bekannt sind, die zum Ausbruch führen können. Ganz, ganz viel, betonte unsere Expertin auch, hat sich bei der Genetik getan, insbesondere bei der komplementassoziierten TMA, aber auch bei der hereditären Form. Und das Beste an der ganzen Sache ist eigentlich, dass es neue zielgerichtete Therapien gibt, die darauf passen, zum Beispiel Komplementinhibitoren, die die Entzündungskaskade durchbrechen können. Eine weitere Neuerung ist auch, dass die Leitlinie jetzt auf das Erwachsenenalter erweitert wurde. Und da haben wir natürlich auch bei unserer Expertin nachgefragt. Und sie sagte, es ist eben nicht nur eine Erkrankung im Kindesalter. Gerade die erworbenen sekundären genetischen Formen, die sehen wir auch häufiger beim Übergang zum Erwachsenenalter. Und was steht jetzt in der aktuellsten Neuerung, also zur infektassoziierten TMA und HOS? Da erweitern sich vor allen Dingen die Erkenntnisse zu den Erregern, denn wir wissen inzwischen, verschiedene Erreger stoßen unterschiedliche Signalkaskaden an. Warum ist das wichtig? Weil man dann die Therapie besser anpassen kann. Das heißt also, ich muss erst die Diagnose stellen und den Erreger identifizieren. Und unsere Expertin erläuterte, dann ergibt sich, das ist in der Leitlinie auch so beschrieben, was hier das am wahrscheinlich sinnvollsten und erfolgversprechendsten, so hat sie es formuliert, Vorgehen wäre. Das heißt also, das ist davon abhängig. Nach wie vor ist die Therapie aber weiterhin primär symptomatisch und Antibiotika weiterhin auch sorgfältig abwägen. Das heißt nicht immer indiziert, denn sie erklärte auch warum. Antibiotika führen dann natürlich zum Absterben vieler Bakterien gleichzeitig und die setzen wiederum ihre Toxine frei und das kann sehr gefährlich sein. Und wie schon erwähnt, frühes Erkennen genauso wichtig. Was sind da die Signale? Petechiale Einblutungen, Brustschmerz, Luftnot, fahle Haut, vielleicht auch Verwirrtheit, zerebrale Beteiligung hatte ich auch am Anfang erwähnt. Natürlich die Anamnese machen, ja, gab es einen Infekt in letzter Zeit, Durchfall vielleicht, danach schlapp geblieben, nicht gut erholt und dann natürlich auch das Blutbild dazu nehmen, Nierenwerte anschauen, LDH, kardiale Marker, das alles gehört dazu. Und unser Experte betonte, auch Kinderärztinnen, auch Hausärzte, bitte genau diagnostisch gucken, wenn da jemand vor mir sitzt und der oder die sagt, ich kriege so schlecht Luft, irgendwie Brustschmerz. Eltern beschreiben vielleicht auch, Kind ist nicht belastbar, fahl, sieht anämisch aus. Das sind alles Signale, die wir nicht ignorieren dürfen. Da ist irgendwas falsch. Und wenn man sich nicht sicher ist, dann halt frühzeitig überweisen an eine Klinik für weitere Diagnostik und Therapie. Julia Weinmann-Menke betonte, gerade bei Kindern ist wichtig, dass sie genug Flüssigkeit bekommen und dann sehr kontrolliert betreut werden, damit sie ohne Schaden am Ende da rausgehen. Das war unsere Dosis Wissen zu einem nicht ganz so schönen Thema, weil eben so schwer zu erkennen, so schwierig zu behandeln. Aber wir haben dafür vielleicht einen etwas schöneren Hörtipp für euch. Kennt ihr schon unseren Kinderpodcast Taxi ins Mich? Wir bleiben also in der Kinderthematik und der ist versprochen auch deutlich netter, fröhlicher und positiver anzuhören als diese Folge heute. Denn dabei reisen ein paar Kinder mit einer Ärztin zusammen in das Innere des Körpers und lernen diesen verstehen und auch Krankheiten kennen, wie man diese therapieren kann, hoffentlich. Und das Ganze ist gemacht für Kita- und Grundschulkinder. Wir freuen uns, wenn ihr da mal reinhört.
Ein Podcast von Gesundheit hören und Apothekenumschau Pro. Gesundheit hören. Das ist das Audioangebot der Apothekenumschau.